predige heute und hier aus meinem Wartezimmer. Warum Wartezimmer? Dazu gleich mehr. Und wie unschwer zu erkennen ist, werde ich gefilmt. Und das soll ein Startschuss sein für alle weiteren Zuhause-Gottesdienstpredigten, wo wir dann auch dazu übergehen wollen, gefilmt zu werden. Und ich predige zu euch. Ich weiß, dass in vielen oder in manchen Gemeinden die Teilnehmer gesiezt werden, aber bei uns in Rechtenbach auf dem Dorf, das ist nicht der Fall. Und da wir einen regionalen Gottesdienst haben, haben wir uns dafür entschieden, dass diese kulturellen Unterschiede einfach auch in der Predigt oder auch im Gottesdienst, wenn der ein oder andere etwas dazu beiträgt, dass diese kulturellen Unterschiede auch erlaubt sind. Und deshalb werde ich einfach zu einem vertrauensvollen, persönlichen, aber auch respektvollen Du oder ein Ihr und ein Euch übergehen. Und nächste Woche ist der Pfarrer Joachim Gruber dran und der wird euch wahrscheinlich sitzen. Ich beginne mit dem Bibeltext. Und der steht in Apostelgeschichte 1 und da die Verse 12 bis 26. Da kehrten die Jünger nach Jerusalem zurück, von dem Berg, der Ölberg heißt und nahe bei Jerusalem liegt, einen Sabbatweg weit entfernt. Und als sie hineinkamen, stiegen sie hinauf in das Obergemach des Hauses, wo sie sich aufzuhalten pflegten. Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus und Simon, der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus. Diese alle hielten einmütig fest am Gebet, samt den Frauen und Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern. Und in diesen Tagen trat Petrus auf unter den Brüdern, es war aber eine Menge beisammen von etwa 120, und er sprach: Ihr Männer, liebe Brüder, es musste das Wort der Schrift erfüllt werden, das der Heilige Geist durch den Mund Davids vorausgesagt hatte über Judas, der denen den Weg zeigte, die Jesus gefangen nahmen. Denn er wurde zu uns gezählt und hatte Anteil am gleichen Dienst. Der erwarb einen Acker von dem ungerechten Lohn und stürzte vornüber und barst mitten entzwei und alle seine Eingeweide quollen hervor. Und es ist allen bekannt geworden, die in Jerusalem wohnen, so dass dieser Acker in ihrer Sprache genannt wird. Hakeldamach, das heißt Blutacker. Denn es steht geschrieben im Buch der Psalmen, seine Behausung soll verwüstet werden und niemand wohne darin, und sein Amt empfange ein anderer. So muss nun einer von den Männern, die bei uns gewesen sind, die ganze Zeit über, als der Herr Jesus unter uns ein- und ausgegangen ist, seit seiner Taufe durch Johannes bis zu dem Tag, an dem er von uns genommen wurde, mit uns Zeuge seiner Auferstehung werden. Und sie stellten zwei auf, Josef, genannt Barsabbas, mit dem Beinamen Justus, und Matthias. Und sie beteten und sprachen: Herr, der du aller Herzen kennst, zeig an, welchen du erwählt hast von diesen beiden, dass er diesen Dienst und das Apostelamt empfange, das Judas verlassen hat, um an seinen Ort zu gehen. Und sie warfen das Los über sie, und das Los fiel auf Matthias, und er wurde hinzugezählt zu den 11 Aposteln. Wir starten heute eine Predigtreihe zur Apostelgeschichte. Und diese Predigtreihe ist überschrieben mit dem Titel Die Gemeinde Jesu im Aufbruch. Und nicht nur ich habe den Eindruck, auch viele andere, dass wir uns tatsächlich gerade, vielleicht sogar global gesehen, in einem Aufbruch befinden. Ich habe am Dienstag eine E-Mail bekommen von einem Bibelportal und da steht Folgendes drin, möchte ich euch vorlesen. Während wir alle in dieser Pandemie Herausforderungen haben, ist dir vielleicht nicht unbedingt klar, dass wir gleichzeitig eine starke geistliche Erweckung erleben. Überall suchen Menschen nach Antworten und Hoffnung. Auf was Millionen von ihnen dabei stoßen, ist eine Einladung zu einer Beziehung mit Gott. Und dann wird ausgeführt, woran diese Leute von der Bibel-App das festmachen. Auch in unserer Region empfinde ich so einen kleinen Aufbruch. Wir haben zum Beispiel eine Gebets-Online-Gruppe gegründet. Und was wir da gerade auch in der Startphase erlebt haben an Gebetserhörung, das ist der absolute Hammer. Wunderschön. Und diese kleinen Aufbrüche sind wie kleine zarte Pflänzchen, die hoffentlich von Gott begossen werden und dann zu richtig starken und großen Pflanzen werden. Wir befinden uns, was unsere Region betrifft, in so einer Art Zwischenzeit zwischen kleinen Pflänzchen und großen Pflanzen, zwischen dem Beginn von Aufbrüchen und wirklich starken Erweckungssignalen. Und so ähnlich ging es den Jüngern damals in unserer Geschichte. Sie kam von Himmelfahrt her. Jesus war gerade in den Himmel gefahren und hat ihnen versprochen, dass der Heilige Geist auf sie kommen wird. Aber der Heilige Geist war noch nicht da. Und sie waren sozusagen in einem Warteraum, in einer Zwischenzeit zwischen Himmelfahrt und Pfingsten. Und sie wussten da noch nicht, dass zu Pfingsten wirklich, wenn der Heilige Geist dann auf sie gekommen ist, 3000 Menschen an einem Tag zum Glauben kamen. Sie warteten darauf, im Wartezimmer zwischen Himmelfahrt und Pfingsten. Ich fühle mich auch gerade wie in solch einem Warteraum, in einer Zwischenzeit. In Deutschland befinden wir uns in der Zwischenzeit zwischen einem Lockdown, obwohl es ja gar nicht so einen richtigen Lockdown gab, und eben Lockerungen, die ja gerade in der letzten Woche beschlossen wurden und wo sich die Bundesländer quasi überschlagen, wer am meisten lockert. Und ich frage mich, wie wird es werden? Wann werden wir wieder richtig feiern können? Wann werden wir wieder richtig Gottesdienst feiern können? Das, was man momentan Gottesdienst nennt und feiern darf, das entspricht meiner Meinung nach nicht wirklich einem Gottesdienst. Man kann so gar nicht so richtig Gemeinschaft haben. Man muss mit Maske rumlaufen. Man darf nicht singen. Wann wird das wieder gehen? Wir wissen es nicht. Wir befinden uns also genau wie die ersten Jünger in so einer Art Zwischenzeit, in so einer Art Wartezimmer. Und vielleicht können wir von den ersten Jüngern lernen, was wir tun können in diesem Wartezimmer. Was sollen wir tun in dieser Zwischenzeit? Wir schauen in unseren Text. Die Jünger kamen vom Ölberg und gingen hinab nach Jerusalem. In unserem Text steht ein Sabbatweg weit entfernt, das waren so 1 bis 2 Kilometer, die man an einem Sabbat gehen durfte zur damaligen Zeit. Mehr war nicht erlaubt. Und dann gingen sie in ein sogenanntes Obergemach, so stand es in unserem Text. Das Obergemach war ihr Wartezimmer. Und das war ein Raum, der auf einem Flachdachhaus gebaut war, gar nicht mal so klein, denn es passten nachher 120 Leute da rein. Die waren natürlich dann sehr gedrängt. Und in diesem Raum verbrachten sie die Zeit. Dieser Raum war erreichbar durch eine Außentreppe sehr wahrscheinlich. Und dort machten sie es sich gemütlich und trafen sich täglich. Was taten sie dort? Ich war kürzlich auch in einem Wartezimmer bei einem Arzt und ich hatte, was mir eigentlich nie passiert, hatte ich mein Handy vergessen. Und dann saß ich da, wusste nicht, was ich machen sollte, nahm mir ein paar von diesen Zeitschriften, aber das war nicht so ganz das Gelbe vom Ei. Und dann habe ich ein bisschen nachgedacht und dann fiel mir erst ein, du könntest doch die Zeit nutzen und beten. Das habe ich dann gemacht. Und genau das haben auch die Jünger gemacht. Auch die Jünger haben gebetet in ihrem Wartezimmer. In Vers 14 steht, sie hielten einmütig fest am Gebet. Und das war kein ängstliches Beten, sondern es war ein fröhliches Beten. Anders als zwischen Karfreitag und Ostern, wo die Jünger wirklich ängstlich und verschreckt waren, waren sie zwischen Himmelfahrt und Pfingsten in diesem Wartezimmer überhaupt nicht ängstlich, sondern sie waren fröhlich. In Lukas 24, da steht in Vers 23, dass sie mit großer Freude zurückkehrten nach Jerusalem, weil sie wussten, der Heilige Geist wird kommen. Und so verbrachten sie viel Zeit im Gebet. Mir geht es ganz ähnlich wie den Jüngern. Ich bin auch nach wie vor voller Hoffnung und ohne Angst. Und ich bin sehr gespannt, was nach diesem Warteraum kommen wird, nach dieser Zwischenzeit. Aber jetzt sind wir drin in diesem Warteraum. Und was machen wir da? Nehmen wir uns tatsächlich die Zeit zum Beten, zur Ruhe, zur intensiven Gemeinschaft mit Gott, zum Hören? Mir persönlich fällt es kolossal schwer, wirklich runterzukommen. Und deshalb, weil mir das so schwer fällt, habe ich mich um Ostern herum gezwungen, mal 3 Tage mit anderen zusammen zu beten und zu fasten. Und selbst da war es sehr schwer, zur Ruhe zu finden. Weil ich bin so ein Typ, der zwanghaft immer Gas geben muss. Und wenn dann noch so eine Situation da ist, wie sie momentan ist, dass man Herausforderungen hat, die noch nie da gewesen sind, dann liebe ich es, diese Herausforderungen anzugehen. Und dafür habe ich auch immer wieder gute Ausreden, warum ich nicht zur Ruhe komme. Denn es ist ja alles gut und wichtig, und sogar geistlich. Zum Beispiel diesen Zuhause-Gottesdienst auf die Beine zu stellen. Oder wir haben gerade ein Projekt laufen, das nennen wir Online-Chor. Sehr aufwendig, aber auch sehr schön und gut. Oder ich versuche gerade ein Bibelleseformat zu etablieren, auch online. Da habe ich überall gute geistliche Gründe. Auch, dass wir unseren Keller mal richtig ausmisten. Ist auch eine gute Sache. Aber all das hindert mich oder lässt es mir noch schwerer fallen, wirklich zur Ruhe zu kommen. Wenn ich mit einigen von euch geredet habe, dann geht es euch sehr ähnlich wie mir, vielen von euch, dass sie eher mehr zu tun haben als zu wenig. Neben der normalen Arbeit kommen dann noch irgendwelche Projekte hinzu, wie zum Beispiel Renovieren. Und dann erlebe ich aber auch Menschen, die in der Corona-Zeit hochgradig depressiv sind. Also entweder total initiativ oder total depressiv. Aber dazwischen gibt es irgendwie nichts. Und doch muss es ja die Leute auch geben, die so dazwischen sind, die zum Beispiel auf Kurzarbeit sind und nicht wissen, was sie mit ihrer Zeit anfangen sollen, denen irgendwie auch langweilig ist. Sei es drum, ich behaupte, dass wir alle, egal in welcher Situation wir uns gerade befinden, zu wenig beten. Und deshalb soll diese Predigt zuallererst ein Aufruf sein zum Beten, zu einer intimen Gemeinschaft mit Gott, mit unserem Vater, den wir Papa nennen dürfen. Was haben die Jünger noch gemacht dort in ihrem Warteraum? Petrus schlägt vor, dass der Platz von Judas wieder neu besetzt werden soll. Judas hatte sich ja sehr unrühmlich verabschiedet aus dem Kreise der Jünger. Er hatte sich selbst das Leben genommen. Und nun sagt Petrus, dass dieser Platz wieder neu besetzt werden soll. Ein kleiner Exkurs dazu. So Leute wie Petrus, die vorangehen, die initiativ sind, sind total wichtig im Reich Gottes. Und es ist sehr wichtig, dass man solchen Menschen Rückendeckung gibt, dass man sie fördert und dass man ihnen auch bereitwillig folgt. Nicht blind und treudoof, aber auch nicht ständig kritisch und skeptisch. Exkurs Ende.
Und was machen die Jünger mit dieser Nachwahl? Sie tun das, was dran ist. Sie schließen ihre Reihen. Und deshalb sollten auch wir das tun, was die Jünger taten. Wir sollten das Sinnvolle, das Nötige und das, was dran ist, tun. Und ich finde, wir tun das auch in unserer Region. Ich finde es genial, was hier gewachsen ist in den vergangenen Wochen. Wie Kirchengemeinden, Gemeinschaften und freie Gemeinden zusammengearbeitet haben, zusammen diesen Zuhause-Gottesdienst gestaltet haben und auch zusammen diesen Einer-für-alle-Gottesdienst entworfen haben. Das ist ein riesiger Grund, dankbar zu sein, dass hier das, was dran ist, getan wurde.
Wisst ihr, wir könnten zu Recht sagen, diese Situation, in der wir uns gerade befinden, dieses Wartezimmer, das haben wir uns nicht ausgesucht, und deshalb lasst uns so schnell wie möglich aus diesem Wartezimmer entfliehen. Aber wir können auch einfach das Nötige, das was dran ist, das Sinnvolle tun. Und damit Linien legen in diesem Wartezimmer, die noch lange nach dieser Wartezimmerzeit nachwirken können. Und die dann noch ihren Segen entfalten können. Genau das sollten wir tun. Und wisst ihr, was Gott dann tut? Er verteilt dann Gottesgeschenke. Der Apostel, der nachgewählt wurde, heißt Matthias. Und der Name Matthias heißt übersetzt Gottesgeschenk. Im Übrigen ist das weibliche Pendant zu Matthias Dorothee. So heißt zufällig meine Frau, und auch das bedeutet Gottesgeschenk.
Wenn wir beten und dann das tun, was Gott uns vor die Füße legt, dann erhalten wir diese Segnung, diese Gottesgeschenke. Sehr schöne und coole Geschenke von Gott. Zum Beispiel entsteht dann solch eine Einmütigkeit oder wir erleben Gebetserhörung. Oder auf einmal stimmen die Finanzen. Oder es passieren irgendwelche Wunder. Beten und Tun gehören ganz organisch zusammen. Ora et labora, vielleicht schon mal gehört. Bete und arbeite. Das kann eine wunderbare Symbiose ergeben. Und diese Symbiose bewirkt Gottes Geschenke.
Zum Schluss möchte ich nur noch eine ganz wichtige Entdeckung weitergeben, die mir sehr viel bedeutet. In Vers 22 steht, dass dieser nachzuwählende Apostel, also der Matthias, eine Eigenschaft haben soll. Vers 22 steht, er soll mit uns Zeuge sein von Jesu Auferstehung. Und da steckt einerseits drin, dass Matthias die Auferstehung erlebt hat, dass er an Jesus glaubt und dass er ihm nachfolgt. Aber dieses Zeugesein impliziert auch, dass er eine missionarische Ausrichtung haben muss und soll. Dieses Gottesgeschenk sollte also ein missionarisches Gottesgeschenk sein. Also, entweder missionarische Aufbrüche oder keine. Ich frage mich manchmal schon, was so an vermeintlichen Aufbrüchen im Reich Gottes geschieht, ob das wirklich zu Recht von Gott geschenkte Aufbrüche sind. Also nochmal, entweder missionarische Aufbrüche oder keine. Das, was Gott uns schenkt, ist nicht zum Selbstzweck der Gemeinde gedacht. Es ist nicht dazu gedacht, dass wir uns gemütlich zurücklehnen und das konsumieren, was uns unsere Gemeinde anbietet. Es ist nicht dazu gedacht, dass wir unser Schäfchen ins Trockene bringen. Es ist nicht dazu gedacht, dass wir ein konsumorientiertes, verweichlichtes Christsein fördern. Sondern das sollen Geschenke sein, die Strahlkraft erzeugen, die Hingabe erfordern. Geschenke, die dazu da sind, sich ganz Gott anzuvertrauen und sich ganz dem Bau des Reiches Gottes zu verschreiben, im Beten und im Arbeiten. Amen. Nun könnt ihr gerne noch einen Augenblick über das Gehörte nachdenken oder ihr tauscht euch in eurem Wohnzimmer darüber aus, was ihr gerade gehört habt. So jemand da ist, mit dem ihr euch austauschen könnt.